Guten Tag, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns gefunden haben und uns hier lauschen. Mein Name ist Margret Lünenborg. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und sitze hier zusammen mit
Birgit Röttger-Rössler. Ich bin Sozial- und Kulturanthropologin und ebenfalls an der Freien Universität Berlin. Wir laden Sie ein zu einer guten halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft.
Sie hören More Than a Feeling, Gefühle und Gesellschaft.
Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Affective Societies, Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
Sind Gefühle privat?
Na klar.
Aber sind Gefühle auch öffentlich?
Häufig.
Hat Politik etwas mit Gefühlen zu tun?
Auf jeden Fall.
Gibt es Kunst ohne Gefühle?
Undenkbar. Gefühle beeinflussen alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Sie hören More Than a Feeling, ein Podcast zum Thema Gefühle und Gesellschaft.
Und weil dies die erste Folge unseres Podcasts ist, wollen wir erst kurz erläutern, worum es eigentlich in diesem Zusammenhang geht. Birgit, versuch mal in 2, 3 Sätzen das Thema unserer gemeinsamen Forschungsarbeit zu beschreiben.
Nun, wir versuchen zusammen, die Bedeutung, die Gefühlen im gesellschaftlichen Zusammenleben zukommt, zu ergründen. Wir gehen davon aus, dass Gefühle eben eine treibende soziale Kraft sind und keine rein individuelle Angelegenheit. Und dass sich gesellschaftliche Prozesse nur dann richtig verstehen lassen, wenn man eben Emotionen und Affekte auch ausreichend berücksichtigt. Und wir, das sind über 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 10 verschiedenen Disziplinen, die hier zusammenarbeiten.
Und genau deshalb heißt unser Podcast More Than a Feeling, Gefühle und Gesellschaft. Emotionen verbinden eben Privates und Öffentliches. Genau darauf wollen wir heute schauen.
Ja, wir werden gemeinsam über das Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Sphäre und Gefühlen nachdenken. Ist es sinnvoll, von öffentlichen und privaten Gefühlen zu sprechen? Ist so eine Trennung überhaupt möglich? Wo endet eigentlich das Private und wo beginnt das Öffentliche?
Aber für uns sind auch Fragen wichtig, wie kann man über Öffentlichkeit nicht auch anders nachdenken, als es in unserem doch sehr europäisch zentrierten Blick überwiegend stattfindet? Wie wandelt sich auch Öffentlichkeit unter Bedingungen von Digitalisierung, wo wir alle gerade erleben, dass diese mit der Corona-Pandemie einen ganz massiven Schub erfährt? Wie verschiebt das bei uns Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem?
Heute wollen wir zu zweit das Feld etwas genauer sondieren. In den nächsten Folgen haben wir dann jeweils Kolleginnen und Kollegen zu Gast, die ganz konkret aus ihrer Arbeit berichten werden. Uns interessiert dabei insbesondere auch, wie die Corona-Epidemie Einfluss nimmt. Angst und Unsicherheit, mit diesen Gefühlen haben wir alle durch das Virus ja zu tun. Und wir sehen, dass diese Angst bei manchen inzwischen auch in Wut und Empörung umschlägt. Es gibt ja immer mehr vehemente Proteste gegen die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie. Und jetzt mit dem 2. Lockdown mehren sich diese Proteste nochmals. Für uns sind das hochspannende Momente. Hier wird sichtbar, wie stark der Zustand von Gesellschaft durch Emotionen geprägt ist.
Zuerst aber wollen wir einmal einen Blick über den deutschen Tellerrand hinauswerfen. Wir haben einige Kolleginnen, deren Familien im Ausland leben, gebeten, uns einen Eindruck davon zu vermitteln, wie sie die Corona-Pandemie erleben.
Ich bin Bahal, meine Familie lebt in der Türkei in Istanbul. Mein Vater ist 74 Jahre alt und gehört somit zu den Menschen, die seit Beginn der Pandemie als erstes und am meisten vernachlässigt wurden. Unter dem Vorwand, Risikogruppen zu schützen, wurden in den ersten Monaten Senioren über 65 praktisch eingesperrt. Neben körperlichen Belastungen durch das ständige Zuhausesein war und ist es auch immer noch schwer für meinen Vater, Isolation und altersbedingte Diskriminierung emotional zu verkraften. Auch wenn es seit Anfang Sommer kein Ausgangsverbot mehr gibt, sind meine Familienangehörige verängstigt. Und da sind sie nicht allein. Die Regierung hat seit Beginn keine einzige klar definierte und offen kommunizierte wissenschaftliche Strategie angewendet, um die Verbreitung der Pandemie einzudämmen. Wie bekannt bleibt die Türkei weiterhin ein Risikogebiet und mittlerweile ist Istanbul das Corona-Hotspot im Land. Und wir wissen nicht, wann und unter welchen Umständen wir uns wiedersehen werden. Das ist momentan unsere größte Sorge, neben anderen Befürchtungen bezüglich der wirtschaftlichen, und politischen Lage im Land, die mit der Ungewissheit bezüglich der Dauer und dem Verlauf der Pandemie verflochten sind.
Mein Name ist Deborah Medeiros, ich lebe in Berlin und komme ursprünglich aus Brasilien. Also in Brasilien geht es meiner Familie gut. Also mein Vater ist Rentner, also er hat keinen Druck, rauszugehen und arbeiten zu müssen, wie sehr, sehr viele Menschen in Brasilien im Moment. Und meine Schwester ist Stadtplanerin bei einer NGO und sie arbeitet auch aus dem Homeoffice, wie viele Leute hier in Deutschland auch. Aber im Vergleich mit den Vorgaben oder fehlenden Vorgaben von der Bundesregierung sind die Maßnahmen in meinem Bundesland im Nordosten, das heißt Ceará, sehr streng. Und die Menschen sind vorsichtiger auch dadurch. In Brasilien gibt es über 5 Millionen Fälle seit dem Anfang der Pandemie bis jetzt und schon über 150.000 Toten. Und obwohl es eine Art Grundeinkommen verabschiedet wurde, aber das ist nicht genug natürlich für viele Familien, weil die Lebenshaltungskosten in Brasilien sehr hoch sind. Und dadurch gibt es prozentual viel mehr Menschen, die hungern müssen, aus vor einigen Jahren. Und das in einer pandemischen Situation. Das ist sehr, sehr schwer. Die Menschen sind verzweifelt natürlich. Es gibt große Angst und Frust. Und das wird sehr schwer, glaube ich, in den nächsten Jahren mit den Folgen von dieser Krise fertig zu werden. Vor allem, weil es keine Perspektive gibt auf einen Regierungswechsel. Deswegen, ja, ich mache mir Sorgen im Allgemeinen, wie die Situation sich entwickelt wird, auch nach der Corona-Pandemie.
Ja, Margret, das ist doch das Stichwort. Weißt du noch, wie deine Gefühle zu Beginn des Lockdowns waren?
Ja, ich muss sagen, ich habe das wirklich erst als was unglaublich Unwirkliches erlebt. Wirklich als unwirklich. Genau diese Ambivalenz. Die Welt war auf Stopptaste gestellt und alles das, was so ein strukturierter, durchgeplanter, organisierter Alltag ist. Ich war mitten in einer Dienstreise, die abrupt abbrach. Das zerbröselte erstmal. Ein hohes Maß an Unsicherheit, an Unplanbarkeit. Ich persönlich habe nicht wirklich Angst erlebt, aber dieses Nicht-Sichere mehr, das war sehr intensiv. Wir waren auch bei mir erstmal sozusagen auf die Familie zurückgeworfen, was auch was Ambivalentes hat mit einem pubertierenden und einem gerade frisch erwachsenen Sohn, hatten wir noch mal eine Form von familiärer Gemeinsamkeit, die wir so intensiv sonst gar nicht mehr haben. Nicht immer Home Sweet Home.
Na, das kann ich mir vorstellen. Home Sweet Home, das ist ja auch eigentlich so ein geflügeltes Wort, was wir ganz oft benutzen. Ich habe das jetzt natürlich kürzlich recherchiert nochmal und festgestellt, dass es der Titel eines Liedes aus einer Oper ist, die der britische Komponist Henry Rowley Bishop bereits im Jahr 1823 komponiert hat. Und in diesem Lied wird das kleine Cottage, in das die Vöglein kommen, wenn sie von den Bewohnern gerufen werden, als Inbegriff des Glücks besungen. Im Deutschen haben wir ja eine ähnliche Redewendung mit trautes Heim, Glück allein. Ich habe noch so ein Kreuzstichtuch meiner Großmutter mit diesem Spruch. Das hat sie, glaube ich, damals so vor den Wäschespind gehängt. Und hier zeigt sich ja, dass das eigene Heim, das Zuhause, mit ganz starken Gefühlen verbunden wird. Glück, Vertrautheit, Geborgenheit, also all das ist Zuhause, aber eben als ein Ort. Es ist also an unsere Vorstellung von Zuhause als einen Ort gekoppelt. Das Private wird bei uns eben ganz stark räumlich gedacht, als ein umgrenzter, ummauerter Raum, an dem ich im Kreis meiner Lieben dann vor den Blicken anderer sicher bin. Aber natürlich machen auch Räume sehr viel aus. Also ich habe ja zum Beispiel mehrere Jahre in Indonesien geforscht und da auch in einem Pfahlhaus zusammengelebt mit einer indonesischen Familie. Und solche Pfahlhäuser haben ganz dünne Wände aus geflochtenem Bambus. Da gibt es ganz einfach nicht viel Privatheit. Also auch nachts ist man da zwar vor den Blicken der anderen sicher, aber nicht vor ihren Ohren. Da wird jedes Wort, jedes Geräusch gehört vom Nachbarn. Und die Häuser stehen nah beieinander und es hat auch was Schönes. Also oft unterhält man sich abends einfach noch von seinen jeweiligen Schlafmatten aus mit den Nachbarn in dem anderen Haus. Oder aber man mischt sich auch ein, wenn man Streit im Nachbarhaus hört. Oder wenn man hört, dass ein Kind zu lange schreit und ruft dann schon mal, was denn los? Und
ist dann der Verlust von Privatheit quasi ein Nebeneffekt der Bauweise, der Art zu wohnen, zu leben?
Ja, ich würde da sagen, dass das man da gar nicht als Verlust von Privatheit sieht. Und dass es dieses Konzept von Privatheit eben im Sinne so eines abgeschotteten familiären Raumes, der einem selber gehört, der komplett der Kontrolle anderer entzogen ist und wo eben auch nicht nur andere Blicke, sondern auch andere Ohren nicht eindringen können, dass das völlig unabhängig von der Bauweise gar nicht existiert. Und das alltägliche Leben spielt sich sowieso viel mehr in dem, also außerhalb der Häuser ab, wo wir dann schon wieder sagen würden, im öffentlichen Raum. Also vor den Augen und Ohren anderer. Der Begriff dieses, ist vielleicht da auch interessant nochmal über den Begriff Öffentlichkeit, der kommt ja aus diesem, von dem mittelhochdeutschen Wort offen, das so viel heißt ja wie sichtbar und unverhohlen, aber auch ausgebreitet. Und wenn man eben hauptsächlich außerhalb von Behausungen lebt und ständig mit anderen interagiert, passt dies, also ist man, lebt man einfach ausgebreiteter, vor, ne, unverhohlener. Und die Dinge, die dann verschlossen werden, das passiert auf eine andere Art und Weise. Das passiert, dass man gewisse Sachen einfach nicht nach draußen, also nicht veräußert, aber man ist trotzdem ständig sichtbar. Sehr deutlich werden, also ich finde immer ganz deutlich werden so andere Vorstellungen über Öffentlichkeit und Privatheit, auch wenn man zum Beispiel in Vietnam. Das wird ganz oft von Reisenden thematisiert. Die wundern sich dann, dass man als Kunde in so kleinen Garküchen oder kleinen Restaurants oder Läden oder Schneidereien einfach quasi fast im, oder eigentlich man steht im Wohnzimmer, gleichzeitig im Wohnzimmer der Familie und kann sehen, was der Rest so macht. Schläft oder kocht oder fernsieht. Und da wird es gar nicht für nötig erachtet, den geschäftlichen und den familiären Wohnbereich zu trennen. Und der Blick von Fremden, also in den eigenen familiären Lebensbereich wird gar nicht problematisiert und nicht als etwas angesehen, das es zu verhindern gilt.
Das finde ich ganz interessant, denn bei uns hier gibt es, ich würde sagen, ein bisschen verspätet im Kontext der Corona-Situation ja auch zunehmend die Debatte darum, wie das Private mitnichten ein Rückzugsort ist, sondern eben auch ein bedrohlicher Ort. Wir haben Debatten über zunehmende häusliche Gewalt, über Misshandlungen, Missachtung von Kinderrechten, die unter Bedingungen des Lockdown erheblich angestiegen sind, weil genau dieser Blick der anderen auch auf diese verletzlichen, vulnerablen Menschen entzogen ist. Das heißt, die vermeintliche Idylle von Home Sweet Home ist für manche eben ein Albtraum. Das knüpft ja ganz unmittelbar an eine feministische Kritik, die schon ganz früh an Konzepten des Öffentlichen gegeben hat, eben an, wo Öffentliches und Privates als Gegensatzpaar gedacht wird und das Private quasi das vom Öffentlichen Ausgeschlossene ist. Für mich als Kommunikationswissenschaftlerin ist darin eben wirklich interessant, wie sich Kommunikation verändert. Was ist privat? Was ist öffentlich? Im Kontext der Corona-Epidemie haben wir einerseits ganz massive Grundrechtseinschränkungen erlebt. Demonstrationen waren gar nicht möglich, sind auch jetzt nur unter bestimmten Auflagen möglich. Also politische Öffentlichkeit herzustellen für eine Demokratie ganz essentiell ist massiv eingeschränkt. Zugleich beispielsweise bei den Fridays for Futures, die eben nicht mehr wöchentlich auf die Straße gehen konnten, haben wir gesehen, dass damit auch neue Formen hybrider Öffentlichkeit, hybrider politischer Öffentlichkeit im Netz oder in Verzahnung von Netzaktivität und auch kleineren Formen des Protestes im öffentlichen Raum entwickelt werden. Zugleich stellt digitale Öffentlichkeit eben auch eine Form von Öffentlichkeit her, die ganz losgelöst vom Ort und manchmal eben auch vom Standpunkt, auch in einem politischen Sinne, sich entwickelt. Wir erleben unter diesen sehr grundlegenden Verunsicherungen, die sehr viele erfahren, meines Erachtens wirklich eine grundlegende Verschiebung auch der Kommunikationsarchitektur. Auf welche Informationen vertrauen wir? Wo werden wir misstrauisch? Da erleben wir im Kontext von Verschwörungsideologien, die plötzlich von Menschen geteilt werden, von denen ich bislang dachte, dass die eigentlich ganz helle im Kopf wären, also doch fundamentale Verschiebungen. Das wird bei uns im Fach intensiv diskutiert, wie in geschlossenen Foren, Telegram-Gruppen Informationen zirkulieren, die objektiv viele Fehler enthalten und trotzdem intensiv wahrgenommen werden und eben damit intensiv zirkulieren. Einen interessanten Gedanken noch aus unserer Fachperspektive finde ich, dass der Begriff des Privaten, Privacy, zunehmend unter Datenschutzgesichtspunkten diskutiert wird. Also Privatheit bedeutet dann der Schutz der eigenen Daten, die Sicherheit persönlicher Daten. Ein völlig anderes Konzept von Privatheit als das, was wir tradiert in dem Kontext bürgerlicher Öffentlichkeit erlebt haben.
Das ist interessant. Würdest du sagen, dass es darin dann auch noch so eine emotionale Dimension gibt? Oder ist das jetzt mehr so ein ganz rationales Absichern eben von personenbezogenen Daten, dass man weiß, wer etwas über einen weiß, dass man da eine gewisse Sicherheit haben will, aber mehr so rational, oder hat das auch eine emotionale Dimension?
Ich denke schon, dass das auch was Emotionales ist. Also es geht dabei, so wird es auch diskutiert, tatsächlich um unsere Identität. Ich verfüge über auch digitale Identitäten und Personen, die an meine Daten kommen oder auf bestimmte Daten Zugriff haben, können diese Identität missbrauchen und so weiter. Das heißt, hier wird, meine ich schon, ein Konzept von Schutzbedürftigkeit und Verletzlichkeit aus dem physischen Raum in digitale Sphären übertragen. Und das ist in der Corona-Pandemie nach den ersten Wochen, also die intensivste öffentliche Debatte ja tatsächlich um diese Corona-App und die Frage, wo werden die Daten wie gespeichert, gegeben hat, während Schulschließungen ohne öffentliche Debatte stattfanden, verweist darauf, dass das doch eine hohe Sensibilität in der Bevölkerung erzeugt, dieses Phänomen von Datensicherheit und Privatheit der eigenen Daten.
Eben, wahrscheinlich auch einfach eine Angst, dass ich die Kontrolle nicht mehr habe. Ne? Dass mir die Dinge, dass sie in merkwürdigen, mir nicht zugänglichen virtuellen Räumen unterwegs sind. Da lagert sich das ja auch irgendwo zwischen, diese digitale Dimension, zwischen diese bisherige Zweiteilung in einem privaten und in einem öffentlichen Bereich. Da müssen wir, glaube ich, diese dritte Dimension jetzt irgendwo zudenken. Interessant. Ich glaube, dass wir da in unseren nächsten Gesprächen immer noch mal wieder drauf zurückkommen werden. Was ich jetzt noch mal anmerken wollte oder betonen, weil ich habe es ja eigentlich schon gesagt, dass eben diese Zweiteilung in einem privaten und einem öffentlichen Raum kein universales Phänomen ist und dass das eben in etlichen Gesellschaften nicht in dem Maße vollzogen wird wie hier bei uns. Also vor allen Dingen eben, dass öffentlich und privat nicht so sehr in räumlichen Dimensionen gedacht wird. Interessant ist aber ja auch, dass wir in unserer Gesellschaft beide Sphären auch mit unterschiedlichen Emotionalitäten zusammendenken. Du hast das ja eben auch schon alles angesprochen. Ich würde das einfach gerne nochmal betonen wollen. Also, dass wir da einmal das traute Heim als Bereich so von intimen Nahbeziehungen haben, als Sphäre, in der eben hauptsächlich Gefühle Beziehung prägen. Die können natürlich auch negativ sein. Also Familienmitglieder, das wissen wir ja alle, die herzen sich nicht nur, sondern können sich auch verletzen. Und der öffentliche Bereich dagegen irgendwo so als der Bereich der Vernunft gilt, in dem so ruhig resonierende und sachlich argumentierende Bürger das politische Leben gestalten auf Basis von äußerst transparenten Informationen, die ihnen durch die Medien zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja so das Idealmodell von Habermas, demzufolge eben die Öffentlichkeit so, ja, ganz wichtig für die Demokratie ist. Also das kann man ja nicht entkoppeln in diesem Modell, oder er bringt das zusammen. Und Öffentlichkeit so ein intermediäres System zwischen den Bürgern und den politischen Entscheidungsträgern darstellt und die öffentliche Meinung dann eben als Gegenspieler oder als Kommentator der Politik unterstützt von den Medien, denen hier dann natürlich eine enorme Informationsmacht zukommt, entworfen hat. Und dass dieses Modell von Habermas ein sehr starkes ist, das unsere Vorstellung von Öffentlichkeit nach wie vor prägt.
Also wir müssen sehen, Habermas' Verständnis von Öffentlichkeit war immer ein normatives Ideal. Er hat damit keinen gesellschaftlichen Zustand beschrieben, sondern ein wünschenswertes, eben ein Ideal zu jeglichen Zeiten. Und dabei finde ich es wichtig zu bedenken, dass sein Ideal historisch eben auch mit Ausschlüssen verbunden war. Das Private war der weibliche Raum, Frauen waren damit vom Öffentlichen ausgeschlossen. Ich glaube, ganz ohne Zweifel können wir heute nicht angemessen von dem Öffentlichen als einer Singularform sprechen, einem Ideal, einer Arena, wo alle Stimmen vertreten sind. Wir haben mit vielfältigen, gleichzeitigen und oft eben auch konflikthaften Öffentlichkeiten, Teilöffentlichkeiten zu tun. Wir nennen das unter digitalen Bedingungen eben auch Networked Publics. Und dort werden Affekte, die wir ja als quasi die Essenz von Emotionen verstehen, diese Affekte ganz unübersehbar deutlich. Polarisierung, Empörung, Hass, aber auch Solidarität. Diese Gefühle entstehen in digitalen Öffentlichkeiten, sie werden dort auch erzeugt. Sie entstehen schneller, intensiver und expressiver. Und wenn wir mit diesen Begriffen jetzt nochmal auf die Corona-Situation schauen, die Pandemie, was können wir dann sehen? Dann haben wir zweifellos alle erlebt, dass Digitalisierung unsere private Sphäre entgrenzt hat, dass das Arbeiten nach Hause gekommen ist, die Schule in großen Teilen auch zu Hause war. Wir haben einen Präsidentschaftskandidaten, Joe Biden, in seinem Keller erlebt, wo er mit seinem Team dann irgendwann sein Regal so aufgeräumt hat, dass da eine amerikanische Flagge und ein Baseball ordnungsgemäß stand, damit das ein bisschen professionelles Ambiente erzeugt. Und wir erleben zugleich in Zoom-Konferenzen mit Kollegen, dass der Bildschirm künstlich unscharf gemacht wird, damit der Einblick in das Wohnzimmer nicht ganz so präzis ist.
Würdest du sagen, dass das auch Konsequenzen hat für unser Gefühl von zu Hause?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass wir medientechnologisch da tatsächlich mit einem Bruch zu tun haben. Ich habe mir selber noch mal ein bisschen alte Literatur angeguckt. Raymond Williams hat sich damit beschäftigt, was es eigentlich bedeutet, dass der Fernseher ins Wohnzimmer gekommen ist. Er nannte das Mobile Privatization, Mobile, bei diesem Fernseher, der da ja ganz feststand, spricht er eben davon, dass der Rückzug auf die Kleinfamilie, eine Reduzierung auch von Sozialkontakten mit diesem Fernseher, der uns die Welt ins Wohnzimmer gebracht hat, einherging. Und damit geht einher, ich vermute, Birgit, dein Zuhause früher, wo du herkommst, hat auch so ausgesehen, meins auf jeden Fall, meine Herkunftsfamilie, der Fernseher ist sozusagen das Zentrum des Wohnzimmers. Er ist fast wie ein Altar. Früher wurden da Häkeldeckchen draufgelegt und Blumenwäschen draufgestellt. Alles organisiert sich da drumherum. Das war die Welt, die ins Wohnzimmer gekommen ist. Heute mit mobiler Kommunikation erleben wir ganz andersherum, dass eben keine zwingende räumliche Bindung mehr da ist. Der private Raum wird in gewisser Weise der Welt zur Verfügung gestellt, indem wir eben bei Zoom-Calls den anderen Einblick gewähren in unser Zuhause. Wir gehen virtuell hinaus und die Welt dringt zugleich in unser Zuhause damit auch ein.
Naja, aber wenn ich für Skype oder Zoom-Meetings mein Wohnzimmer style oder auch einen virtuellen Hintergrund wähle, dann verschleiere ich ja mein reales Heim, gebe es keinen fremden Blicken frei. Wir kommunizieren ja beide jetzt laufend mit Kollegen, die, wie du eben gesagt hast, entweder ihren Hintergrund verschleiern. Also ich sehe sie zu 90% vor weißen Bücherregalen sitzen. Was gibt das denn frei? Ich weiß immer noch nicht, Margret, wie dein Wohnzimmer aussieht. Und inwiefern wird hier privater Raum eigentlich in die Welt getragen? Ich würde sagen, hier wird nichts entgrenzt.
Ich glaube das schon. Ich glaube nicht, dass was völlig Neuartiges passiert, aber dass dieses Momentum während der Corona-Krise wie ein Katalysator wirkt, dass wir Entgrenzungsprozesse haben auf verschiedenen Ebenen, auf einer zeitlichen, auf einer räumlichen und auch auf einer funktionalen. Auf einer zeitlichen erleben wir das alle, dass Arbeitszeiten entgrenzt werden, dass mit digitaler Verfügbarkeit zum Teil schon Policies gemacht werden müssen, ab wann E-Mails nicht mehr sofort beantwortet werden. Da sind Individuen unterschiedlich ungeduldig, aber natürlich auch Arbeitgeber stellen neue Anforderungen. Räumliche Entgrenzungen haben alle erlebt, die Kinder zu Hause betreuen mussten, aber gleichzeitig irgendwie auch perfekt Office-Arbeit machen mussten, wo die Küche plötzlich zum Arbeitsplatz wird. Alle Fragen von Arbeitssicherheit, auch von adäquater Ausstattung, alles das wurde ins Private sozusagen verlagert. Da hatten die individuellen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen dann allein für zu sorgen, was für Gewerkschaften auch eine ganz fundamentale Frage ist. Ich denke, dass diese räumlichen Veränderungen auch langfristig tatsächlich Architektur und Städte verändern wird. Also Arbeitgeber werden nicht mehr im selben Umfang Büroraum zur Verfügung halten, der kostspielig ist, wenn doch bestimmte Sachen auch at home realisiert werden können. Das wird vielleicht Pendlerströme auch verändern. Das ist durchaus ein ambivalenter Prozess, da sind auch Vorteile drin, aber die Loslösung von etablierten Strukturen, die auch bestimmte Schutzräume bedeutet haben, dafür, glaube ich, erleben wir schon gerade so eine katalytische Funktion, die die Türen da nochmal sehr weit öffnet. Und funktionale Entgrenzung erleben wir alle da, wo eben Sorgearbeit, Care-Arbeit, Zuhause und berufliche Tätigkeit eben sozusagen entgrenzt ineinander übergehen, überlappen und dann auch kollidieren und dann tatsächlich Emotionsmanagement erfordern. Wie gehe ich damit um, wenn ich ungeduldige Kinder habe und Arbeitgeber, die von mir gerade Leistung erwarten? Welche Performance wird dann erbracht? Welche Art zu reagieren gilt dann als angemessen? Das sind, glaube ich, Prozesse, die im Moment neu ausgehandelt werden.
Das ist sicher auch, denke ich, ambivalent, ne? Also das entgrenzte Arbeitszeiten, das hast du angesprochen, die haben wir ja aber eigentlich schon lange. Und diese ständige Erreichbarkeit, spätestens mit Einführung des Handys, ist die für viele Berufsgruppen ja, gehört die zu so einer Erwartungshaltung oder wird schon als selbstverständlich genommen, dass man eben ständig erreichbar ist. Kann höchstens dann eben das einem beruflich zur Verfügung gestellte Handy mal ausstellen. Aber muss damit rechnen, dass man da dann auch nachgefragt wird, warum das so war. Das Verwischen dieser Grenze von Privatraum und Arbeitsstätte kann aber auch Vorteile haben. Also das sagen ja viele jetzt gerade eben, die das in Corona erleben, dass sie das auch positiv finden, dass es eben doch dann einfacher ist, Kinderbetreuung und berufliches zu verbinden, dass lange Wege entfallen, dass man das ganz angenehm findet, dass man auf seinem Sofa am Laptop die Arbeit erledigen kann und sich jetzt nicht in das Büro begeben muss. Und das sind ja nicht alle Büros nun wirklich sehr gemütlich. Also diese strikte Trennung zwischen Privatraum und Erwerbsraum auch wieder schon immer nicht für alle Berufsgruppen gegolten hat und auch nach wie vor nicht für alle Berufsgruppen gilt. Also, dass das auch wieder nur für bestimmte gesellschaftliche Bereiche vielleicht eine Bedeutung hat. Ich denke, dass so, was du angesprochen hast, das würde ich auch noch mal vielleicht betonen. Also ich denke, dass schon auch in dieser Synchronisierung, von der du gesprochen hast, in der zeitlichen, dass da wirklich auch eine ernsthafte Gefahr liegt, da das ja automatisch zu einer noch stärkeren Beschleunigung unseres Lebens führt und die dann wahrscheinlich, da fällt mir dann eben immer wieder, fallen mir diese Bilder an oder auch eben Buchtitel wie die vom Erschöpften selbst. Ne? Also, dass man all diesen Ansprüchen jetzt dann auch noch in zeitlicher Synchronisierung, Gleichzeitigkeit gerecht werden will und das vielleicht einfach ein zu viel ist.
Ich bin völlig bei dir, dass das ambivalente Prozesse sind, dass da auch Potenziale drin sind. Und ich glaube, es gilt für alle, dass das Gefühl dazu auch ist, na, immerhin hatten wir die digitalen Verbindungen. Ein Lockdown ohne diese digitale Kommunikation, das mag sich niemand wirklich vorstellen. In einer gewissen Weise haben wir alle in einem Quasi-Experiment gelebt, wo wir unter diesen zuvor unvorstellbaren Bedingungen neu kommunizieren, geprobt und eruiert, ausprobiert haben. Ich kann selber sagen, Chorproben virtuell sind furchtbar. Aber ich habe zum Beispiel regelmäßige Happy Hours mit amerikanischen Kolleginnen eingeführt, wo wir zusammen gezoomt haben und dabei ein Gläschen getrunken. Und das war eine neue Form auch von Verbindung, was wir so nicht gemacht haben. Aber ich hätte sie gerne auch mal einfach in den Arm genommen beim Hallo oder Tschüss sagen. Das fehlt dann schon.
Ja, ich denke, da gibt's ja ganz viele Beispiele so in dieser Richtung. Und ich glaube, dass was sehr Wichtiges und Zentrales ist eben der Verlust von körperlicher Nähe. Also das ist genau das, was wir jetzt auch mit Corona alle irgendwie erleben. Weniger Umarmung, weniger Berührung. Und das tangiert ja unsere Gefühle und unsere emotionale Ausdrucksmöglichkeiten ganz zentral. Also wir drücken ja eben ganz viel über kleine Gesten aus oder über Körperhaltung, über Berührung. Und all das fällt dann doch schon weg mit den rein digitalen Kommunikationsformen. Wo ich gerade neulich einen Bericht darüber gehört habe, ist ja auch die Zunahme von der Benutzung von so Sexbots und so etwas, ja. Also, um einen Ersatz für fehlende körperliche Intimität zu finden. Und ich denke, wenn man das konsequent zu Ende denkt, könnten das ganz tiefgreifende Einschnitte werden. Also ich habe mir da das dann auch erklären lassen und nochmal so ein bisschen nachgeforscht, dass also so ein Teil dieser Sexbots über Apps funktioniert und habe mir gesagt, wie kann das sein? Also, dass ich dann auch meinetwegen einen Partner, den ich wirklich habe, aber zu dem ich jetzt vielleicht gar nicht komme, nur virtuell berühre über Apps. Und das kann ja natürlich dann irgendwie Gefühle der Intimität oder auch erotische Gefühle auslösen, wenn ich diese körperlichen Erfahrungen schon gemacht habe, wenn ich die in mir gespeichert habe. Dann geht das ja über Kopf und über Imagination. Aber was passiert, wenn man denkt, dass es gar keine solche Nähen mehr geben kann? Dass so viele Dating-Erfahrungen niemals im Realen dann schon stattgefunden haben und also dann in so eine digitale Sexualität übergehen, was ja mir als hoffnungslos altmodisch verkörperter Mensch einfach noch unvorstellbar ist. Ja, also das sind auch Dinge, an denen ja wahnsinnig gearbeitet wird und dass eben genau diese Sexbot-Industrie enormen Aufschub erhält jetzt unter Corona. Auch das sind Aspekte, die ja hochinteressant sind, also gerade auch in unserem Forschungsverbund und im Zusammenhang mit digitalen Welten, mit Gefühlen, mit Körpern. Man muss ja auch, denke ich, ganz klar sehen, und das ist etwas, was in unserem Fach, in der sozialen Kulturanthropologie sehr deutlich wird, wie wichtig und wie positiv eben diese ganzen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten sind, die es eben früher nicht gab für Menschen, die ja für diese vielen, unendlich vielen transnationalen Familien, ne, die eben ganz, ganz lange sehr weit voneinander entfernt leben, dass da eben jetzt ganz andere Formen möglich sind, einen engen Kontakt aufrechtzuerhalten, einen täglichen. Früher gab es Briefe, die endlos dauerten. Oder es gab dann die verabredeten hektischen Telefonate, wo immer die Gelduhr im Hintergrund mitlief. Also wo man nur das Nötigste sagte und nicht so eine Form von Nähe, entspannter Nähe auch aufbauen konnte, wie heute vielleicht durch Skype-Meetings und so weiter. Also da fällt mir eine vietnamesische Bekannte ein, die vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und die macht einmal in der Woche ein Skype-Essen mit ihrer gesamten Familie in Vietnam. Die verabreden sich dann natürlich zu so einer für beide Länder kompatiblen Zeit und kochen dann auch dasselbe. Das ist ihnen ganz wichtig. Dasselbe, es wird auch vorher verabredet, an unterschiedlichen Orten und verzehren das dann gemeinsam. Und ich habe einmal auch teilgenommen, da wird wirklich der Laptop so aufgebaut, dass es quasi übergeht in den Tisch in Vietnam. Also es ist, ja, das sind unglaublich kreative Sachen, die da dann auch passieren und die so ein alltägliches Miteinander ermöglichen die, glaube ich, eben für so transnationale Beziehungen sehr, sehr wichtig sind und da eben auch sehr viel Positives und Spannendes drin liegt. Also das ist etwas, wo es in unserem Fach schon viel zu gibt und auch spannende Arbeiten zu und entstanden sind zu diesen Formen der transnationalen digitalen Kommunikation.
Ja, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie unsere beiden Fächer doch auch miteinander im Austausch sind. Das ist auch bei uns ein großes Thema. Digitale Migranten, Migrantinnen als Forschungsfeld, wie also mediatisiert ein Zuhause sein an unterschiedlichen Orten möglich ist. Auch neue Formen der Intimität, wie Skype-Gespräche manchmal eine Intimität erzeugen können, die im Face-to-Face nicht unbedingt stattfindet, wenn man sich doch dauernd begegnet und da diese ausgewählten Momente auch eben was Besonderes erzeugen können. Ja, ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, woran sichtbar wird, wie interdisziplinäres Arbeiten eben unterschiedliche Perspektiven zueinander bringt. Das war ein erster Einblick in dieses interdisziplinäre Arbeiten in unserem Forschungsverbund. Heute zum Thema Privates und Öffentliches unter Bedingungen von Corona unauflöslich miteinander verbunden, ineinander verschränkt. Wir sind neugierig auf jegliches Feedback, auf Begeistertes oder Rückfragen, whatever, per E-Mail gerne an podcast@ffb1171.de. Auf unserer Homepage finden Sie auch ein paar Informationen noch zu dieser Sendung, Literatur, auf die wir verwiesen haben, in den Shownotes. Und Birgit, wie soll es weitergehen?
Ja, in der nächsten Folge geht es um Achtsamkeit und die Fabrikation von Gefühlen. Wir werden uns dann mit unserem Kollegen, dem Soziologen Sieghard Neckel, unterhalten, und zwar über die gezielte Beeinflussung von Emotionen in Form unterschiedlicher sogenannter Selbstoptimierungsprogramme zur Bewältigung gesellschaftlicher Problemlagen.
Das also beim nächsten Mal in einem Monat. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei waren und hoffen, dass Sie Lust haben, beim nächsten Mal wieder dazuzukommen. Tschüss.
Das hoffen wir doch sehr. Tschüss auch von mir.